Gipfel der Bildung mit Jan-Martin Viada und Patrick Honecker.
Herzlich willkommen zu einem neuen Gipfel der Bildung. Ich bin Jan-Martin Viada und leider fehlt heute einer, Patrick Honecker. Der kann diesmal leider nicht dabei sein, aber im nächsten Mal ist er es wieder. Und bis dahin hoffentlich vertrete ich ihn gut allein. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Sommerpause irgendwann während der vergangenen Wochen oder genießen noch die letzten Ferientage, falls Sie im Süden Deutschlands leben. Apropos Ferien und genießen. Wenn man sich die Corona-Entwicklung in den einzelnen Bundesländern anschaut, sieht man da die immer gleiche Entwicklung. Die Zahlen steigen im Laufe der Ferien stetig an. Zum Schulstart gibt es dann einen Riesensprung nach oben, vor allem bei den Kindern und Jugendlichen. Und nach etwa 2 Wochen gehen die Inzidenzen erstmal in die Seitwärtsbewegung oder sinken je nach Bundesland sogar wieder ab. Auch und gerade bei den Kindern. Was passiert da eigentlich? Zumindest eines kann man festhalten, der Sprung zu Schulanfang hat erstmal nichts mit den Schulen als Infektionsort zu tun, sondern damit, dass die Kinder und Jugendlichen ab dann wieder bis zu 3-mal in der Woche Corona-Pflichttests machen müssen. Was gut ist, weil so die angesammelten Infektionen in den Ferien entdeckt werden. Was nicht gut ist, weil dann sofort wieder manche meinen, die Schulen zu Infektionsherden Nummer 1 erklären zu müssen. Und was ich auch nicht gut finde, dass wir nur und gerade die Kinder so intensiv testen. Was ist eigentlich mit Pflichttests ungeimpfter Erwachsener am Arbeitsplatz? Eben weil die Kinder viel häufiger getestet werden. Aber meistens wird das natürlich dann nicht mit erwähnt. Wenn Sie das Thema interessiert, ich habe im Blog in den vergangenen Wochen einiges dazu geschrieben, zuletzt am Dienstag. Das Thema Gerechtigkeit im Umgang mit Kindern ist auch eines, das meinen heutigen Gast seine ganze Karrierelaufbahn bewegt hat. Genauer Fragen der Bildungschancen und der Bildungsgerechtigkeit. Thomas Rauschenbach ist Erziehungswissenschaftler und leitet seit 2002 das Deutsche Jugendinstitut in München. Guten Tag, Herr Rauschenbach.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Herr Rauschenbach, Ende des Monats hören Sie auf als Direktor des Deutschen Jugendinstituts nach fast 20 Jahren. Traurig?
Ambivalent. Wenn man es 20 Jahre macht, dann ist es schon so, dass man sich an vieles gewöhnt hat, Routinen hat, viel Erfahrung dann auch mit der Zeit gesammelt hat. Auf der anderen Seite merkt man aber auch, dass man manches nicht mit der Leichtigkeit macht, die man groß am Anfang mit Neugier, mit Energie betreibt. Und viele Dinge, die Sie einfach auch pflichtgemäß machen müssen, ist dann beim 10., 15. Mal nicht mehr ganz so prickelnd. Die vielen Sitzungen, die man abhalten muss und. Die inhaltlichen Punkte sind nach wie vor interessant. Aber ich habe ja auch schon länger gemacht, als ich hätte müssen. Und ich habe immer gesagt, wenn es mir keinen Spaß mehr macht, höre ich auf. Aber jetzt ist es auch altersbedingt und ist dann auch gut so.
Ist dann auch gut so. Was hat Sie überhaupt dazu bewegt, Ihr Leben als Forscher den Kindern, Ihrem Platz in der Gesellschaft und Ihrer Bildung zu widmen, Herr Rauschenbach?
Naja, biografisch bin ich jemand gewesen, der offen in dörflichen Strukturen groß wurde, in Vereinen, mit vielen Jugendlichen, mit anderen zusammen war, Jugendarbeit gemacht hat. Ich wollte immer viel gestalten und organisieren. Das hat mir Spaß gemacht. Und irgendwann dachte ich, habe dann gehört in der Nähe von Tübingen, dass an der Uni Tübingen einen Studiengang gibt, in dem man nicht Lehrer wird. Das wollte ich nicht werden. Das war mir zu monoton, zu gleichmäßig. Und dachte, das 30 Jahre, nee. Und dann wollte ich eigentlich in die Praxis gehen und dann haben mich irgendwie Professoren dazu genötigt, doch mehr in der Wissenschaft zu bleiben und es war bei mir nicht geplant. Also ich glaube, viele haben es im jungen Alter nicht geplant. Ich war dann jahrelang, habe ich Studienberatung gemacht, da kam eines Tages einer zu mir und sagt, kann man hier promovieren? Ich war völlig geplättet, weil auf so eine Idee wäre ich vor dem Studium gar nicht gekommen. Das hat sich alles erst entwickelt und dass ich im Deutschen Jugendinstitut mal lande, nachdem ich schon 13 Jahre Professor an der TU Dortmund war, hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht, weil ich eigentlich biografisch eher ein geisteswissenschaftlich orientiertes Studium habe und das Deutsche Jugendinstitut als ein empirisch ausgerichtetes Institut ist, zumindest in den letzten 20 Jahren.
Was ja sehr viel mit Ihnen zu tun hat. Und offenbar ist es ja oft so, dass die Karrieren am Ende die glücklichsten sind, die ja gar nicht geplant worden sind, sondern sich einfach ergeben haben, Stück für Stück. Und insofern kann man sicherlich sagen, ich sitze heute einem glücklichen Forscher gegenüber, der aber auch ganz glücklich ist, dass er vielleicht auch bald die Gelegenheit hat, mehr andere Sachen machen zu können. Dass wir heute unser Gespräch führen, das hat einen bestimmten Grund. Erst am Freitag, vor 3 Tagen, hat auch der Bundesrat den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung beschlossen nach dem Bundestag. Das war auf dem allerletzten Drücker in dieser Legislaturperiode. Nämlich erst letzte Woche Montag hat der Vermittlungsausschuss einem Kompromiss zwischen Bund und Ländern zugestimmt zur Finanzierung des Ganztages. Ja, die Frage ist, ist das jetzt der große Wurf? Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis, Herr Rauschenbach?
Also ich bin zufrieden, dass es zu einem Beschluss kam, weil diese Hängepartie weiterzumachen, ich bin, glaube ich, seit 2004 mit dem Thema Ganztagesschule in Deutschland jetzt beschäftigt. Wir haben die große Studie mit den Kollegen aus Dortmund und aus Frankfurt im DIPF gemacht, mit Eckhard Klima und Heinz-Günter Holtappels zu Steg, abgekürzt, ob Ganztagesschule Wirkung zeigt. Und wenn man dann so lange sich mit dem Thema beschäftigt und sagt, man müsste es jetzt endlich mal verbindlich machen und dann wieder nicht hinkriegt. Das wäre ehrlich gesagt enttäuschend gewesen. Insofern ist es gut, dass es jetzt kommt, aber man muss auch nüchtern sein. Die Politik war sich einig, das Ganze zu machen, aber letztendlich haben sie sich eigentlich nur über Finanzen gestritten. Und mal wieder, wie übrigens auch schon am Anfang 2004, 2005, ist eigentlich die Frage nach den Inhalten völlig in den Hintergrund getreten. Darüber hat keiner gestritten.
Das werden wir damit dafür umso mehr tun, über die Inhalte sprechen. Aber vorher noch was aufgefallen ist. Und zwar kurz bevor es zu der Einigung kam, gab es eine neue Prognose vom DJI und plötzlich prognostizierte das DJI, dass weniger zusätzliche Plätze nötig sind, als man vorher gedacht hat. Man hatte immer mit 1 Million gerechnet und jetzt waren es dann deutlich weniger. 600.000, glaube ich, ist die Zahl, die jetzt im Gespräch war. Das kam ja dann durchaus fast wie bestellt, Herr Rauschenbach, um eine Einigung zu ermöglichen. War das bestellt?
Nein. Also, man muss ein kleines bisschen ausholen. Erstens, wir haben, das heißt, die Kollegen in Dortmund im Forschungsverbund, der gemeinsam im DJI und der TU Dortmund einen Arbeitszusammenhang darstellt, den ich auch leite gleichzeitig, weil ich meine Professur immer in Dortmund hatte. Der hat 2017 vor den Bundestagswahlen eine erste Prognose berechnet. Und es war immer unser Grundziel, vor der nächsten Bundestagswahl eine Aktualisierung zu haben. Das war der Grundhintergrund. 2019 haben meine Mitarbeiter in München, in übrigens enger Abstimmung mit mir, dann eine Berechnung vorgelegt, die auch mit Bund und Ländern immer wieder diskutiert wurde und die dann den politischen Debatten zugrunde gelegt wurde. Und wir haben dann Ende des letzten Jahres eine Prognose vorgelegt bis 2030 für die Kinder vor der Einschulung, also für U3. Und weil wir gesehen haben, die Demografie hat so starken Einfluss gehabt mit mehr Kindern und wie sich das eigentlich entwickelt und dann die ganze Zuwanderung, Fluchtbewegung 16, 17 und ihre Auswirkungen auf die Altersgruppen und so weiter, haben wir gesagt, wir müssen das neu rechnen und haben das für den Kita-Bereich gut gerechnet und hatten auf einmal ein Problem, dass wir sagen, bei der Ganztagesschule, wir wissen gar nicht, wie viel dort arbeiten und wer dort arbeitet und haben dann die ganze Zeit überlegt, wie lösen wir das? Und dann hat uns wirklich, insofern muss man eigentlich den schwarzen Peter an die Kultusbürokratie weitergeben, ist im Anfang April sind die neuen Zahlen der Kultusministerkonferenz veröffentlicht worden, was die Ganztagsplätze anbelangt. Und wir haben uns die Augen gerieben und festgestellt, dass ein Bundesland, nämlich Baden-Württemberg, auf einmal mehr als 100.000 Plätze gemeldet hat, ohne dass wir mitgekriegt haben, dass da riesig ausgebaut wurde, eine Riesenaktivität. Und es gab vorher schon eine große Debatte, weil Baden-Württemberg immer Plätze nicht ausgewiesen, sondern umgesetzt hat, die eigentlich nicht einer Ganztagesschule und auch nicht einem Hort entsprechen, sondern Angebote am Nachmittag sind, über Mittagsbetreuung, wie man das auch immer nennen will, Elterninitiativen. Und die sind offenkundig mit eingerechnet worden. Und siehe da, auf einmal hat die Statistik 100.000 Plätze mehr ausgewiesen. Dann haben wir gesagt, langsam, das müssen wir uns jetzt nochmal genauer angucken, wie viele Plätze haben sich eigentlich seit den Zahlen, die wir mit dieser 2019er Berechnung gemacht haben, wie haben sich die entwickelt? Und wir sind bei fast 180.000 Plätzen mehr, die jetzt zur Verfügung stehen gekommen. Und das hat uns stutzig gemacht. Und dann sind wir in die genauen Berechnungen rein. Dann haben wir auch festgestellt, wir haben bis 2030 gerechnet, dass 2030 etwa 20.000 Kinder weniger wieder in der Altersgruppe sind. Also rechnen wir die auch drauf, schon sind wir bei 200.000 Plätzen Unterschied. Und so kam Stück für Stück eigentlich die Überlegung, es macht einfach Sinn zu aktualisieren, damit wir nicht dem Alten hinterherkommen. Was ich deutlich sagen will, in den letzten 4 Wochen haben wir nicht aufs Tempo gedrückt, weil ich gesagt habe, und das war auch im politischen Konsens, es macht keinen Sinn, 14 Tage vor einer Entscheidung irgendetwas in die Öffentlichkeit zu bringen und alle sind nur verwirrt und verärgert, weil sie keine Chance haben, das vernünftig zu prüfen, zu kontrollieren und zu lesen. Deswegen habe ich gesagt, auch wenn wir es hätten, würden wir es erst vorlegen, wenn es beschlossen ist, um nicht den Prozess zu irritieren. Aber wir haben allen gesagt, geht davon aus, es ist weniger. Und unsere Hoffnung war, dass eigentlich alle froh sind, dass sie nicht
das so viel finanzieren müssen. Das wollte ich gerade sagen. Eigentlich hätte doch die Politik sagen können, toll, just in time, genau jetzt, wo wir im Verhandeln sind, haben wir eine gute Grundlage für die Verhandlungen, hätten wir doch eigentlich sagen können, das ist doch super, dann haben wir wirklich, wissen wir, woran wir sind. Waren das nicht die Reaktionen, die Ihnen begegnen?
Herr Biada, ich bin eingeladen worden vom Bundestagsausschuss zu einer Anhörung und habe dort das erste Mal gesagt, nach neuesten Berechnungen scheint es eher Richtung 600.000 zu gehen. Und die Empörung war riesig auf Seiten der Länder und der Kommunen, weil ich ihnen, ich sage mal, man könnte es ein bisschen übertrieben sagen, vielleicht irgendwie die politische Strategie durcheinander gebracht habe, weil sie wollten immer mit dieser Million oder 1,1 Millionen argumentieren, um den Bund öffentlich mehr unter Druck zu setzen. Aber auch die 1,1 Millionen waren nie Realität. Wir haben 2019 zwei Zahlen ausgewiesen. 820.000 Plätze, die waren an Ganztagsplätzen berechnet und 1,1 Millionen, wenn man die dazu rechnet, die auch nur Mittagessen haben wollen und noch eine halbe Stunde Hausaufgaben und die Kinder um 2 nach Hause kommen. Und da haben wir immer gesagt, es sind keine Ganztagsplätze, aber wir wollen sie der Öffentlichkeit überhaupt ausweisen, damit man weiß, da ist noch was anderes.
Ich resümiere mal, also Baden-Württemberg hat irgendwie, könnte man sagen, vielleicht ein Interesse daran gehabt, die Zahlen, die eigenen gebrauchten Zahlen, die Zahlen, die zusätzlichen Plätze, die nötig sind, ein bisschen nach oben zu rechnen. Das hat bei Ihnen dann irgendwie ein bisschen doch den Willen ausgelöst, nochmal genauer hinzuschauen. Und als Sie dann die Zahlen ermittelt haben, haben die Länder das Gefühl gehabt, Mensch, die pfuschen uns jetzt ins Verhandlungshandwerk. Kann man das so zusammenfassen?
Genau. Und deswegen haben wir dann auch gesagt, wir gehen jetzt nicht mit einer öffentlichen und über Medien oder sowas, sondern halten uns zurück, aber geben denjenigen, die politisch verhandeln, die Eckwerte zur Kenntnis, damit sie wenigstens wissen, über was sie verhandeln. Und das hat Ambivalenzen ausgelöst. Ich glaube, im Endeffekt waren viele froh, dass sie gibt, weil sie dann doch entlastet sind. Aber gleichzeitig im politischen Geschäft war es einfach kompliziert, weil auch die Kommunen dann generell natürlich sagen, wir können das alles gar nicht bezahlen. Und dadurch entstehen dann solche Verwerfungen.
Haben denn die amtierende Familienministerin Frau Lambrecht und der amtierende Finanzminister Scholz Ihnen einen Blumenstrauß geschickt?
Bislang nicht, aber ich habe auch mit den beiden nie darüber geredet, keine Sorge.
Also ich meine, wir halten mal fest, am Ende ist es glücklicherweise zu einem Kompromiss gekommen, aber es ist eben so, Sie haben es gesagt, es wurde hauptsächlich über Geld geredet. Über Inhalte wird zu wenig geredet und in der Politik offenbar in den Verhandlungen so gut wie gar nichts. Wie erklärt sich das?
Naja, also man muss eigentlich nochmal erinnern an den Anfang der Ganztagsschuldebatte. Da hatte Frau Bullmann, sprich eine Bundesministerin, ein Programm und sagt, ich nehme 4 Milliarden in die Hand. Die hat mir der Bundeskanzler Schröder damals zugesichert. Und wir wollen damit den Ganztag ausbauen. Auch als Reaktion auf nicht so gute PISA-Ergebnisse und. Großer Aufschrei auf Seiten der Länder. Was wollt ihr? Föderalismus, wir sind zuständig und ihr habt uns nicht ins Handwerk zu pfuschen. Dann gab es eine Riesendebatte. Es gab eine Föderalismusreform letztendlich dann in dem Hin und Her. Und man hat sich im Ganztag geeinigt, dass der Bund nur die 4 Milliarden an die Länder weitergeben darf und die Länder ihrerseits die Verantwortung übernehmen. Die Länder waren aber von dem Thema so überrumpelt, dass sie sich nicht zu helfen mussten, außer wieder das Ganze an die Schulen weiterzugeben. Die haben einfach den Schulen das Geld gegeben und haben gesagt, ihr könnt es machen, wie ihr wollt, so etwa. Der eine hat gesagt, ach, ich kenne doch vom Sportverein den Vorsitzenden oder ich kenne von der Kirche jemand und frage, könnt ihr uns ein bisschen helfen? Und so sind unterschiedlichste Modelle in ganz Deutschland entstanden. Es ist keine wirkliche inhaltliche Debatte entstanden. Man hat nicht gefragt, welche sind eigentlich qualifizierte Personen. Übrigens bis heute nicht. Auch das neue Gesetz sagt zu Fachkräften gar nichts. Also wer da wirklich das machen soll. Man hat sich nicht über zeitliche Umfänge verständigt. Die Kultusministerkonferenz hat dann später gesagt, ja, wer an 3 Tagen 7 Stunden durchgehend die Schule öffnet, ist eine ganz oder darf sich Ganztagsschule nennen, wenn er den Antrag stellt. Aber das war ja alles kein Ganztag, beispielsweise gemessen an den Kita-Zeiten, Öffnungszeiten. Und so ist man eigentlich nie auf eine wirkliche Fachdebatte. Was will man eigentlich mit dem Ganztag? Reden wir über Ganztagsunterricht? Reden wir über Betreuung? Reden wir über alternative Bildungskonzepte? Was ist der Kerngedanke? Und da hat es viel zu wenig Debatten gegeben.
Man hat sogar die Debatte gemieden, ist mein Eindruck, zunehmend gemieden. Wenn ich mir anschaue, so die ersten Ambitionen des ersten Ganztagsprogramms 2003, da war das Thema Bildung und Bildungsgerechtigkeit noch ganz oben mit dabei. Ich erinnere mich daran, dass die damalige Ministerin Bulmahn auch die PISA-Ergebnisse ins Feld führte an der Stelle. Und damals war das Ganze ja auch unter der Federführung des BMBF. Das ist auch Vergangenheit. An der Stelle ist es die Frage, hatte man damals die Ambition und hat man heute noch die Ambition oder hat man die aus den von Ihnen beschriebenen Gründen unterwegs begraben, die Bildungsambitionen?
Naja, ich sage mal so, es gibt heute immer noch drei verschiedene Lesarten. Die einen sagen, halt, Vorsicht, ihr nehmt den Kindern ein Stück Lebenszeit weg. Das hatten sie vorher, den Nachmittag hatten sie frei, da konnten sie ihr Leben gestalten. Dass das dann auf die Eltern bestimmt haben, was zu tun ist, ist ein anderes Thema. Aber immerhin, da gab es einen anderen Freiraum. Da konnten die Kinder auf die Straße gehen, konnten sich mit Freunden treffen, konnten machen, was ihnen Spaß macht. Und insofern gibt es natürlich eine auch kindernahe Position, die sagt, nehmt den Kindern den Nachmittag nicht und verschult ihn, sondern lasst ihn offen. Das ist vor allen Dingen aus der Kinder- und Jugendhilfe immer eine Position gewesen. Die schulische Seite hat manchmal, obwohl das Frau Bulmahn und die Anfangskonzepte so nicht formuliert haben, faktisch Ganztag als Ganztagsunterricht gedanklich gesehen, mit gewissen Pausen. Dann hat man von Rhythmisierung geredet, 2 Stunden Unterricht, halbe Stunde Pause und so. Das heißt aber, es war eigentlich eine Ganztagsschule in einem schulischen Sinne. Und eigentlich die Stimmen, die gesagt haben, nutzt den Nachmittag anders, öffnet ihn für spielerische Elemente, für Erholungselemente, und aber auch vielleicht für Förderelemente, gerade bei den Kindern, die sprachliche Probleme haben und, um sozusagen mehrere Dinge gleichzeitig zu machen. Die sind oft nicht so gut durchgedrungen. Und die Politik ist dann da auch ambivalent geblieben. Will sie eigentlich schulische Leistungen verbessern oder will sie den Kindern eine bessere Versorgung, eine Förderung in einem sehr umfassenden Sinne geben?
Ich sag mal, Deutschland ist ja eins der wenigen europäischen Länder, die dieses Prinzip Halbtagsschule in der Form noch durchzieht an vielen Stellen. Ich rede dann auch immer gern von Druckbetankung am Vormittag. Ja, das wird am Vormittag wird den Kindern alles reingeimpft sozusagen und nachmittags wird dann im Grunde ausgeatmet. Und diese Frage von Rhythmisierung fand ich persönlich immer sehr spannend zu sagen, wie können wir denn kindgerecht Lernen ermöglichen und wie können wir über den ganzen Tag hinweg auch Lernen ermöglichen. Mein Eindruck, korrigieren Sie mich, war, dass das vor allem an bildungsbürgerlichen Familien gescheitert ist, weil die natürlich gerne möchten, dass ihre Kinder nachmittags zum Beispiel Klavierunterricht machen können, Tennisstunden machen können. Diejenigen, die aber eigentlich darauf angewiesen wären, auf Angebote, umfassende Angebote, sind nicht diejenigen, die am lautesten schreien, Herr Rauschenbach.
Also im Prinzip würde ich das deutlich teilen, was Sie sagen. Das Bildungsbürgertum hatte die größten Vorbehalte. Ich habe deshalb auch aus diesem, aber auch aus anderen Gründen immer dagegen argumentiert, einen Pflichtnachmittag, also eine Ganztagspflicht einzuführen, den sogenannten gebundenen Ganztag, weil er sozusagen uns verfassungsrechtlich sofort in die Frage gebracht hätte, ob Familien ein Recht haben, sich gegen das zu wehren. Weil Deutschland hat sich vor 100 Jahren im Zuge der Reichsschulkonferenz damals stark positioniert, man darf nicht unterschätzen, die Kirchen hatten damals auch einen starken...
Aber vor 100 Jahren, Herr Rauschenbach.
Ja, genau. Aber das hat sich gehalten, dieses Muster, dass man immer eben deshalb die Halbtagsschule gemacht hat und dass man der Familie einen hohen Stellenwert eingeräumt hat, der teilweise in anderen Ländern nicht war. Und es war gleichzeitig eine große Skepsis gegenüber Staat und öffentlicher Seite, der bei uns ja immer dazu geführt hat, in Westdeutschland auch natürlich, darf man auch nicht vergessen, wir hatten Nationalsozialismus, eine sozusagen mächtige Form von Staatszentrierung in einer bestimmten Weise, auch wenn sie parteipolitisch war. Aber das sind alles Gründe gewesen, warum wir uns lange schwer getan haben. Und es ist nicht zufällig, dass in Deutschland in den letzten 30 Jahren etwas passiert ist, nachdem Ostdeutschland dazu kam. weil dort war eine andere Tradition und dort haben auch viele Abgeordnete überhaupt nicht verstanden, über was der Westen diskutiert.
Und diese Spaltung in Ganztag im Ost und West sehen wir heute immer noch. Wir haben zwar im Westen steigende Quoten, aber im Osten 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch eine ganz andere Situation und ich würde auch sagen Selbstverständlichkeit an der Stelle. Wenn wir dann über diese Frage von Qualität, von Bildung sprechen, Sie haben es gesagt, es ist im Grunde nie festgelegt worden, was sind eigentlich die Fachkräfte, die wir im Ganztag einsetzen wollen. Ich würde ja sagen, Mensch, da sollten auch Lehrkräfte dazu gehören, da sollten Lehrerinnen und Lehrer dazugehören, die im Ganztag eingesetzt werden. Sollten mehr Leute dazugehören, die wirklich Inhalte vermitteln, wo also es nicht nur um das Thema Betreuung geht, oder?
Ja, das, also ich, gar keine Frage, wobei das jetzt für mich nicht nur Lehrer wären, weil die in der Regel dann sozusagen Unterricht mit anderen Mitteln machen und das fortsetzen. Ich glaube, es gibt genügend Menschen, die, wenn sie studiert haben, auch jüngeren 6- bis 10-Jährigen viele Bildungsaspekte beibringen können. Ich habe eine andere Assoziation bei diesem Thema und würde eher sagen, für mich wäre es eine Volkshochschule für Kinder. Also sprich viele andere Dinge. Die sollen von mir aus kochen lernen, die sollen Computer irgendwas lernen, die können sich für Mediation interessieren, wie kommuniziert man, wie streitet man fair. Also das heißt vieles, das, was der Unterricht gar nicht leisten kann, weil er fachspezifisch ist. Das wäre für mich eine Idee, was ich immer mit dem Begriff Alltagsbildung bezeichne, was die Kinder früher im Haushalt, durch die älteren Generationen auf der Straße mit anderen Kindern gelernt haben. Ich glaube, das müssen wir wahrnehmen, dass das öffentlich notwendig ist. Und übrigens ein ganz brisanter, aber spannender Punkt ist, auch bei dem, was Sie mit dem Bildungsbürgertum gerade gesagt haben, nämlich, dass das Bildungsbürgertum die Differenz zu den normalen Menschen dadurch erreichen will, dass ihre Kinder besonders gefördert werden. Und das würde durch Alltagsbildung, die allen zugutekommt, etwas ausgeglichen.
Wie bekommen wir denn das Bildungsbürgertum dazu, solange Ganztag freiwillig ist und Sie sagen ja, dass es verfassungsrechtlich schwierig wäre, es anders zu tun, ihre Kinder da auch zu integrieren, damit wir nicht so diesen Eindruck bekommen, okay, das sind dann so Förderangebote für die Schwachen und die anderen machen ihren eigenen Kram.
Eigentlich wie in der Kita. Mein Kriterium bei Ganztag wäre, er muss so gut sein, dass die Kinder gerne hingehen und dann werden die Eltern nachziehen und sagen, wenn die Kinder Spaß dran haben, weil sie dort ihre Freunde treffen, weil sie interessante Dinge machen und weil sie vielleicht sogar auch schulische Effekte merken und sagen, Mensch, dann bin ich wieder zu Hause und dann dattel ich die ganze Zeit, dass sie dann vielleicht doch Lust haben. Und bei der Kita funktioniert es auf freiwilliger Ebene und wir haben 95% der 4-, 5- und 6-Jährigen sind in der Kita. Ich würde mir wünschen, dass wir uns von der inhaltlichen Idee leiten lassen, dass wir es interessant für Kinder machen und dass die Kinder selber wollen und ihren Eltern dann auf die Nerven gehen und sagen, ich will da auch hin, weil da kann ich meine Freunde treffen, da kann ich viele Dinge machen, da sollen sie Sport machen, da können sie Musik machen. Ich sehe gar keinen Grund, warum man nicht auch dort Musik machen kann, warum man dort nicht ein Klavier oder andere Instrumente lernen kann und warum man Tennis oder was auch immer. Also die Vielfalt, die wäre für mich ein wichtiger Punkt, wo möglicherweise auch Schulen untereinander kooperieren müssen, dass nicht nur jede kleine Grundschule ein Vollsortiment anbieten muss. Also da könnte man viele Ideen entwickeln, aber ich habe den Eindruck, es nimmt niemanden die Hand in Deutschland.
Sie haben gerade gesagt, Ihr Traum wäre Volkshochschule für Kinder. Wie ist denn die Realität, wenn Sie sagen, es nimmt keiner in die Hand? Beschreiben Sie mal die Realität versus Volkshochschule für Kinder.
Ja, es ist ein bisschen kompliziert, weil wir müssen in der Tat dann wieder unterscheiden die Grundschulen, wir müssen die Sekundarschulen unterscheiden. Und wir haben bei STEG immer wieder versucht, die Vielfalt abzubilden. Was sich gezeigt hat.
Sagen Sie kurz, was STEG ist nochmal?
STEG, diese Studie zur Entwicklung der Ganztagesschulen. Studie zur Entwicklung Ganztag, kurz STEG, wo wir seit 2005 für das BMBF immer wieder Ganztagesschulen befragt haben, untersucht haben, Eltern ganz früh befragt haben, Kinder befragt haben, Lehrer befragt haben, später vor allen Dingen die Schulleitung. Immer wieder, wo steht ihr in Sachen Ganztag? Und es hat sich einfach gezeigt, wenn es ein Art Wahlpflichtprogramm gibt, dass die Kinder nicht als erstes Mathe-Nachhilfe wählen, sondern dass sie eher Förderangebote, Freizeitangebote wählen, weil ihnen das dann mehr Spaß macht und sie das Gefühl haben, es muss jetzt nicht noch mehr Unterricht sein. Also da ist sicherlich ein Punkt, wo schwierig ist, aber es hat sich auch gezeigt und das müssen wir, glaube ich, auch ein Stück weit anerkennen. Die Ganztagesschule hat nicht zu einer Leistungssteigerung geführt. Und ich sage mal etwas flapsig, es gibt eigentlich auch keine tiefere Evidenz, warum Kinder, wenn sie am Tag vorher über die Aschenbahn laufen und Sport machen und große Freude dran haben und da besser werden, warum sie am nächsten Tag eine bessere Mathearbeit schreiben sollen. Das haben wir dann irgendwann in Steg auch gesehen, dass es uns schwerfällt, Leistungssteigerungen in einem schulischen Sinne nachweisen zu können. Was aber interessant war, dass die Kinder gesagt haben, ich fühle mich in der Schule wohler, ich habe weniger Probleme, in die Schule zu gehen, weil auch die, die vielleicht nicht so gut waren in der Schule und immer über die Noten definiert wurden und das Gefühl haben, ich gehöre nicht zu den Guten, ich gehöre zu den Versagern, jetzt viele andere Gründe haben, in die Schule zu gehen. Und die Schulfreude, wenn man es jetzt mal etwas pathetisch formulieren will, hat zugenommen. Das fördert wiederum indirekt eigentlich sozusagen Schule und Unterricht.
Wobei der letzte Satz mir fast schon wieder esoterisch war, das können wir nicht messen. Die Frage ist... Die Frage ist letzten Endes, können wir in irgendeiner Weise einen Effekt nachweisen? Und wenn nicht, war das Ziel, nicht mehr Bildungsgerechtigkeit zu schaffen? Und wenn das der Ganztag nicht schafft, ist das doch ein Problem.
Der Ganztag war ein, also man muss umgekehrt sagen, die Bildungsgerechtigkeit war eine Idee. Es gab ja mehrere. Es war damals so zum 5-6-Punkte-Programm, was man alles erreichen will. Aber in der Tat sind wir nicht bislang, ist es uns nicht gelungen, auf inhaltlicher Ebene zu einer Leistungssteigerung zu führen. Und ich sage nur, wenn man in Mathe besser werden will, dann muss man Mathe üben. So einfach ist das, glaube ich, die Realität. Und deswegen kann man nur sagen, also bei Sprache bin ich mir ganz sicher, das haben ja auch immer verschiedene Studien gezeigt, wenn die Kinder viel miteinander reden, in Deutsch reden, dann werden sie schneller, können sie die deutsche Sprache, also gerade für Kinder mit Migrationshintergrund, die zu Hause zum Beispiel dann wirklich die Muttersprache sprechen, um die auch zu pflegen, die müssen Deutsch sprechen. Das ist eine Riesenchance, aber natürlich in einem Fachwissen wie Mathematik bringt das nicht unbedingt einen Vorteil. Aber im Kern gebe ich Ihnen recht, die Bildungsgerechtigkeit wird nicht über die schulischen Inhalte definiert, sondern wenn dann über Teilhabemöglichkeiten, um es jetzt nochmal platt zu sagen, dass das Kind, das sonst vielleicht nicht die Gelegenheit hätte, auch Klavier zu lernen, weil es über die Schule angeboten wird und weil privat die Mütter und Väter nie auf die Idee kämen, es zum Klavierunterricht zu schicken und damit ein Talent entdeckt oder eine Sache, wo es dran Freude hat und sich entwickelt.
Thema Bildung versus Betreuung, das kann man auch auf die Kitas ziehen. Wir reden von frühkindlicher Bildung. Oft hat man mal den Eindruck, dass in vielen Kitas eher frühkindliche Betreuung angesagt ist, Herr Rauschbach. Wie viel Bildung ist denn schon in den Kitas?
Also jetzt muss man sagen, historisch ist seit 1990, als es damals das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz gab, gibt es immer den Dreiklang Bildung, Betreuung und Erziehung. Und ich meine, es wäre 2004, 2005 gewesen, Vorträge gehalten, wo ich gesagt habe, innerhalb dieser Trias sind wir dabei, immer stärker die Bildung in den Vordergrund zu rücken. Zunächst verbal zu sagen, auch die frühe Förderung muss eine Bildungsidee haben, aber dann immer auch realer. Wir haben im Deutschen Jugendinstitut viele Projekte zur alltagsintegrierten Sprachentwicklung gemacht, weil man gemerkt hat, wenn die Kinder, ich habe gerade das Beispiel genannt, zu Hause kein Deutsch sprechen, wo sollen sie bitte Deutsch lernen? Die Politik hat wirklich reagiert, hat die sogenannten Sprachkitas entwickelt, hat Sensibilität, hat durchaus, wir haben da viel auch wissenschaftlich Transfer geleistet, also relativ komplizierte theoretische Modelle in Praxis übersetzt, damit auch eine Erzieherin, eine Kita-Leiterin mit Sprachentwicklung umgehen kann, ein Gefühl dafür kriegt. Und die Politik hat dann entschieden, zum Beispiel die Sprachkitas auch besser auszustatten, also mehr Ressourcen reinzugeben. Da würde ich schon sagen, da hat man sich große Mühe gegeben, gerade die Sprachintegration zu machen. Wir haben jetzt große Projekte gemacht und gewissermaßen Lehrbücher verfasst zu den ganzen MINT-Fächern. Das heißt, wie erreichen wir das auch in der Kita, sowas wie ein technisches Gefühl, mathematisches, naturwissenschaftliches, wie kann man das versuchen zu steigern? Da sind ganz viele Bildungsimpulse gegeben, aber natürlich im Selbstverständnis sagen viele Erzieherinnen, für uns ist das Schlüsselthema, dass Kinder gefördert werden, aber in einem umfassenden Sinne, so wie Familien ihre Kinder fördern und nie nur Mathe und Deutsch machen würden, sondern versuchen alles, motorisch, rhythmisch, musikalisch, alles in diesen Bereichen sie zu fördern. Und dieses umfassende Verständnis ist da, aber, und jetzt kommt das Aber, das man auch sehen muss. Ich bin nun seit 2006 in der Autorengruppe der Bildungsberichterstattung in Deutschland und da auch immer immer für diesen Kita-Bereich zuständig. Der Kita-Bereich ist der einzige, der keine akademischen Erstausbildungen, also im Kern hat. Es sind welche, wir haben 6%, die akademisch ausgebildet sind. Ansonsten sind es Erzieherinnen. Also das heißt, wir haben selber gar nicht die Idee, dass wir sagen, dort gehört auch Bildung in den Mittelpunkt.
Naja, die Idee haben wir schon. Wir diskutieren seit 15 Jahren darüber, ob wir über eine stärkere Akademisierung im Bereich von Erzieherinnen und Erziehern brauchen. Übrigens sind wir wieder beim Thema Ganztagsschule. Auch dort ist ja ein Großteil der eingesetzten Kräfte Erzieherinnen und Erzieher. Und die Frage ist ja wirklich, warum gelingt uns denn eigentlich nicht, einen gewissen höheren Akademisierungsgrad zu erreichen, obwohl eigentlich alle Experten, Expertinnen sagen, da müssten wir schon, wir müssen da nicht alle. Es geht gar nicht darum, dass alle akademisiert werden. Wir müssen schon eine höhere Quote erreichen. Das gelingt uns aber offensichtlich nicht.
Naja, es gelingt uns in kleinen Dosierungen. Jetzt haben wir seit 20 Jahren dieses Ausbauproblem, dass man einfach immer mehr braucht. Und die große Ausbildung, die wir in diesem Bereich haben, ist nun objektiv die Erzieherinnenausbildung. Die akademischen Ausbildungen sind so gering und die Akademiker sind auch etwas irritiert über die Kita-Entwicklung, weil es zum Beispiel ihre akademische Qualifikation sich in nichts niederschlägt. Sie kriegen Gehalt wie jede Erzieherin und das ist natürlich dann perspektivisch nicht attraktiv. Dann gehen sie im Zweifelsfall lieber in andere Felder rein. Also da muss schon gesellschaftlich mehr passieren und es ist immer noch so, im Wettbewerb zwischen elterlicher, mütterlicher und letztendlich strukturell gesprochen laienhafter Erziehung auf der einen Seite und Bildungsorientierung auf der anderen Seite in der Kita, bleibt immer so ein bisschen die Stimmungslage, naja, Eltern kriegen das doch mit ihren Kindern auch irgendwie hin. Und warum müssen wir dann die Kita schon akademisieren? Also da ist auch ein gesellschaftlicher Vorbehalt, der in Deutschland ausgeprägter ist als in anderen Ländern. Wir haben immer wieder internationale Vergleiche und stellen fest, in vielen anderen Ländern ist es völlig selbstverständlich, dass man da auch eine akademische Ausbildung macht.
Der laut einiger Gewerkschaften sogar dazu führt, dass die Politik jetzt in Zeiten des ErzieherInnenmangels versucht hat und versucht, die Standards zu senken, anstatt sie zu erhöhen. Das ist auch nochmal eine Debatte. Ja. Und das andere Thema aber, was ich gerne noch mit Ihnen ansprechen wollte, weil das ja die Situation nochmal verschärft im Grunde, wenn wir über Bildungsgerechtigkeit reden, ist, dass in den vergangenen anderthalb Jahren Kitas und Schulen wiederholt teilweise oder komplett geschlossen worden sind. Und das kommt jetzt nochmal als Bildungsaufgabe obendrauf. Wie schätzen Sie die Situation ein und wie wichtig ist es, dass Kitas und Schulen künftig offen bleiben?
Also, und da muss man verschiedene Gesichtspunkte sehen. Erstens haben wir erlebt, dass Kitas und Schulen nicht nur Orte des Lernens sind, sondern Orte der Begegnung, der Kommunikation, der Gleichaltrigen, des Austauschs. Das heißt, den Kindern haben auch andere Kinder gefehlt. Das war ganz, ganz zentral, ganz deutlich sichtbar. Und das ist eine eigene Qualität dieser Orte. Und das dürfen wir auch, glaube ich, nicht vergessen und nicht aus dem Blick verlieren. Das Zweite ist aber, dass in der Tat natürlich ein Teil der Kinder über die Elternunterstützungen ganz andere Chancen hatten, diese Situation auch kognitiv zu bewältigen, Anregungen gekriegt haben, Unterstützung gekriegt haben, technisch operative Ausstattung hatten, um an Distanzunterricht teilzunehmen. Und bei anderen ging das eben nicht. Die hatten ein kleines Handy und Eltern, die keine Ahnung von Handys und von Computern und Digitalisierung hatten. Und die waren natürlich abgehängt. Und das ist schon ein Drama. Gleichzeitig habe ich zumindest im Kita-Bereich, wo wir mit dem Deutschen Jugendinstitut ja ganz, ganz eng an der Politik dran waren, auch an den Ländern, da war ein großes Interesse von Anfang an, möglichst offen zu halten. Es war nur sehr kompliziert, weil wir nichts wussten, wie wir eigentlich, ob wir jetzt sozusagen damit ein Infektionsherd schaffen. Und deswegen war es eigentlich eine wunderbare Idee, die damals Frau Giffey losgetreten hat und dann mit Herrn Spahn zusammen sich verständigt hat, wirklich eine Studie im Kita-Bereich zu machen, die wir dann Corona-Kita-Studie genannt haben und mit dem RKI zusammen wöchentlich abgefragt haben und jede Woche in einem Dashboard, das war ja alles, sind ja alles Dinge, die wir in den letzten anderthalb Jahren gelernt haben, die es früher nicht gab, wirklich auch Kitas, wir haben bis zu 7000 Kitas gehabt, die uns wöchentlich gemeldet haben, habt ihr Infektionen, habt ihr geschlossen, habt ihr geöffnet und so weiter, wie viele Kinder kommen, sodass wir ein schnelles Rückmeldesystem hatten und damit eine Transparenz, die übrigens in der Schule so nicht da war. Und das fand ich schon eigentlich eine richtige Leistung, dass es uns gelungen ist, auch mit den freien Trägern, die das sehr unterstützt haben, wirklich ein gutes Rückmeldesystem, um auch Eltern ein Gefühl zu geben, wo stehen sie, wo sind wir. Und ich glaube in der Tat, wir, wir müssen alles tun, dass wir den Kindern diese Räume wieder eröffnen und sie auch stabil halten, aber gleichzeitig natürlich die Schutzfrage klären. Jetzt gibt es die Debatten, ob dann doch jetzt mehr Kinder geimpft werden können. Andere sind der Meinung, dass die Kinder nicht so viel Nebenwirkungen haben, dass man möglicherweise auch eine Infektion riskieren kann. Also Stichwort Herdenimmunität. Da gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen. Aber ich glaube, alle sehen, dass wir den Kindern den öffentlichen Raum zurückgeben müssen. Ich fand es wirklich furchtbar, als die Bundeskanzlerin rief mich an und sagte, Herr Rauschenbach, wie sehen Sie denn das? Und ich sage, es ist doch fürchterlich, wenn wir keine Spielplätze mehr öffnen. Die Kinder dürfen nicht mal mehr irgendwie ein bisschen turnen und sich mal bewegen. Das kann doch eigentlich nicht auf Dauer sein. Und das hat alle bedrängt, aber es waren alle hilflos, wie wir damit umgehen sollen. Wir sind ein bisschen gelassener geworden. Und insofern ist jetzt meine große Hoffnung, dass wir nicht wieder in diese rigorose Phase zurück müssen. Wir haben am Anfang, als wir angefangen haben, diese Zahlen wöchentlich darzustellen und Monatsberichte gemacht haben, wirklich Überschließungen. Und dann waren nur noch ganz wenige Kinder, also die sogenannten systemrelevanten Berufe da drin. Und die Grundschulen und andere haben wirklich damit gerungen und gekämpft. Und ich sag mal etwas zugespitzt, ich glaube, ein Teil des Problems ist, dass Politik gelernt hat, Entscheidungen zu treffen, aber nicht zu gestalten. Es sind keine Manager und auf einmal mussten sie eine Gestaltungsaufgabe übernehmen und schon allein die Logistik, wann muss ich eigentlich Schulleitungen informieren, damit das Ganze auch rechtzeitig umgesetzt wird, da hatten sie keinerlei Erfahrung. Die lassen, Kultusministerien geben Erlasse raus in der Regel, aber organisieren nicht, managen nicht und auf einmal wurde ihnen eine Tugend abverlangt, die einfach keine Routinen hatte in den Ministerien und ich glaube, das war ein Teil des Problems.
Manchmal hätte der Blick ins Ausland geholfen, andere Länder, andere Regierungen sind bei dem Thema durchaus etwas anders unterwegs gewesen, haben deutlich weniger geschlossen, haben deutlich mehr die Erwachsenen eingeschränkt, als das hierzulande der Fall war. Das ist eine Beobachtung gewesen, die ich immer wieder gemacht habe. Wir hatten in Deutschland längst nicht die striktesten Corona-Regeln, aber wir hatten sie mit am strengsten für die Kinder und Jugendlichen.
Ja, aber Herr Werder, also ich finde es am Schluss dann wirklich auch kompliziert, wenn man fragt, wie viele Menschen gestorben sind und wie viele dann die Omas und Opas gestorben sind, in Heimen, in anderen Einrichtungen, dann muss man schon sehen, dass es eine komplizierte ethische Frage ist, wen man von wem schützen muss. Und viele wussten am Anfang einfach nicht, was bewirkt das jetzt? Wir waren froh, dass wir immer wieder beobachtet haben, dass gerade die Kinder unter 5, aber auch die 5- bis 14-Jährigen nicht die Hauptgruppe waren und dass immer wieder Rückmeldungen kamen, die Kinder sind nicht am schlimmsten gefährdet. Und ich möchte ehrlich gesagt am Schluss nicht Tote gegen andere Gruppen aufrechnen. Es war für alle eine Riesenherausforderung. Es war innerfamilial eine Riesenherausforderung. Man durfte Oma und Opa nicht treffen. Einige haben sich oder viele haben sich wahrscheinlich dran gehalten, haben nur telefoniert oder möglicherweise dann Videokonferenzen gemacht. Aber andere haben gar keine andere Chance gehabt. Die brauchten Oma und Opa und mussten irgendwie damit umgehen. Aber das sind hochkomplizierte Fragen.
Sie finden, dass es also Deutschland an der Stelle besser gemacht hat als Länder wie Dänemark und andere, die Schulen offen gehalten haben?
Nee, aber bei einigen sehen wir, dass am Schluss die Übersterblichkeit, wie man das ja technisch nennt, also wie viel mehr gestorben sind, natürlich auch wichtige Indikatoren sind. Und ich hatte den Eindruck, dass das am Anfang das höchste Gut für die Politik war. Wir müssen versuchen, dass nicht so viele Menschen sterben und dass vor allen Dingen nicht die Älteren jetzt die Zeche zahlen müssen. Und das hat zu ganz komplizierten Grundstimmungen geführt. Und ich würde jetzt am Schluss ungern aufrechnen, dass für Kinder das brutal ist, gar keine Frage. Aber wenn ich an meine Jugend denke, da hätte ich gar keine Möglichkeiten. Ich hätte kein Telefon gehabt, mal eben mit dem Smartphone mit anderen Freunden zu telefonieren. Ich hätte keine Videokonferenzen machen. Ich hätte Briefe vielleicht schreiben können, die nach ein paar Tagen angekommen wären. Also wir sind zum Glück in einer Gesellschaft, in einer Mediengesellschaft, die uns erlaubt hat, in anderer Weise Kontakt zu halten. Wir hätten doch kein Distanzlernen gehabt vor 30, 40 Jahren. Wie hätten das funktionieren sollen? Da hätte Postbote 2 Tage später irgendwelche Aufgaben gebracht oder so. Also das sind schon auch Zusammenhänge, wo wir sehen müssen, da spielt die eine Seite die Globalisierung, die natürlich fürchterlich schnell zu einer Weltverbreitung des Themas beigetragen hat, weil die Menschen durch die Welt chatten und jedes Land tangiert haben. Aber ich finde trotzdem, dass wir alles in allem versucht haben mit den Möglichkeiten, die wir hatten. Ich will nicht rechten über eine Politik, die auch sozusagen wirklich im Nebel gestochert hat und immer wieder versucht hat, ein Stück weit zu kommen. Im Nachhinein haben immer wieder Politiker zu Recht gesagt, sind wir alle klüger. Also insofern ist es ein kompliziertes Thema.
Wir müssen uns ja auch nicht bei allem einig sein, Herr Rauschenbach. Ich finde halt nur, vorausgesetzt hätte dann der rigorose Umgang mit Kitas und Schulen, dass man mit Erwachsenen und der Wirtschaft genauso rigoros umgegangen ist. Und das hat man nicht getan, Punkt.
Also, aber ja, gut, aber in der Gastronomie und Kultur,
ja, gut, aber wir reden,
die hat's richtig erwischt. Die hat's
naja,
richtig
aber erwischt, wir hatten keine geschlossenen Büros, wir hatten keine geschlossenen Fabriken, wir hatten keine Testpflichten für Erwachsene am Arbeitsplatz. Insofern, da sehen wir Unterschiede. Wie gesagt, wir müssen uns ja auch nicht in allem einig sein. Entscheidend ist, dass wir uns einig dabei sind, Herr Rauschbach, dass frühkindliche Bildung ganz, ganz entscheidend ist und dass das Wohl von Kindern und die Teilhabe von Kindern ganz entscheidend ist. Das hat Ihr Leben als Forscher geprägt. Was sind denn vielleicht so die 2, 3 Studien, die 2, 3 Ergebnisse Ihrer Arbeit als Forscher, die Ihnen besonders im Gedächtnis bleiben, wo Sie sagen, das hat uns geprägt, das hat mich geprägt und das bleibt? Es ist schwierig unter der Vielzahl von Dingen, die Sie gemacht haben, wenn Sie sagen würden, das sind mir besonders wichtige Ergebnisse gewesen?
Na, ich würde es allgemeiner sagen. Ich habe jetzt in den letzten 20 Jahren in einer Weise auch im Hintergrund an der Politik, an der Mitgestaltung der Politik mitwirken dürfen, die wirklich politisch spannend waren. Da hat sich viel bewegt und die Menschen, die länger dabei sind. Insofern war es eine wirklich interessante Zeit. Es gab ja 98, 99 damals den Bundeskanzler Schröder, der vom Gedöns gesprochen hat, vielfach zitiert. Und das hat sich völlig verändert. Auf einmal haben Kinder, haben Jugendliche, hat Bildung durch PISA ausgelöst, dann viele Debatten zufolge gehabt. Wir haben den Bildungsbericht eingeführt, ich habe es vorhin gesagt. Wir haben die Studie zur Ganztagsschulentwicklung gemacht. Wir haben die Ganztagsschule langsam, aber mühsam vorangebracht. Wir haben den Kita-Ausbau gemacht. Als meine Tochter klein war, musste man sich selbst behelfen, um irgendwie ein öffentliches Angebot überhaupt zu organisieren an Kita. Da hat sich viel, viel verändert. Und ich glaube, dass wir auf einem guten Wege sind, die klassische Familienorientierung, die wir in Deutschland hatten, mit der öffentlichen Verantwortung zu versöhnen. Dass die Menschen merken, Familien hilft man nicht dadurch, dass man sie alleine lässt, sondern dass die Gesellschaft, und ich will ganz deutlich betonen, für mich ist es nicht der Staat, es ist die Zivilgesellschaft. Das ist die Stärke in Deutschland, dass wir viele freie Träger haben, auch da werteorientiert, ganz unterschiedlich. Und dass die alle eigentlich mitorganisieren, ein Angebot, das eine öffentliche Verantwortung für Kinder für das Aufwachsen darstellt. Und das mitzugestalten, fand ich total spannend. Und ich bin auch froh, das will ich deutlich sagen, dass wir die Schattenseite dieses Themas, nämlich Kinderschutz, Missbrauch und diese Dinge auch in den letzten 10 Jahren ans Licht gebracht haben. Und da hat auch das Deutsche Jugendinstitut ganz früh eine ganz wichtige Studie gemacht, wo es wirklich um Missbrauch in den Schulen, in den öffentlichen Einrichtungen, in den Heimen ging. Und wir jetzt jahrelang sehen, was für ein Missbrauch da war. Und das ist die Schattenseite, die es auch wichtig ist, weil auch die führt zu einer anderen sozialen Gerechtigkeit zwischen Kindern, die Opfer geworden sind. Und deswegen muss ich bilanzieren, war das eine total spannende Zeit, die ich nicht missen möchte.
Und letzte Frage, Herr Rauschenbach, wie geht es jetzt weiter, wenn Sie beim DJI aufgehört haben? Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand, der so engagiert redet, diskutiert, fragt, dass der jetzt dann Ende des Monats den Griffel fallen lässt.
Nein, also erstmal mache ich noch den jetzigen anstehenden Bildungsbericht noch mit fertig. Da haben mich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebeten. Der wird Mitte 2022, das wissen Sie, erscheinen. Da bin ich jetzt auf jeden Fall noch dabei. Und ich werde den Forschungsverbund in Dortmund vorerst auch weitermachen, der dann eng mit dem Deutschen Jugendinstitut zusammenarbeitet und werde auch noch in der Weiterbildungsinitiative Frühe Bildung weiterhin aktiv sein. Also es gibt so einzelne Punkte und sollte morgen jemand anrufen und fragen, ob ich da einen Vortrag halte oder dort was mache, dann werde ich nicht grundsätzlich Nein sagen. Ich werde es mir mehr raussuchen können in Zukunft und das Schöne und Interessante machen, aber ich werde da noch, solange es gesundheitlich geht, noch ein bisschen weitermachen.
Die Botschaft in die Community hinein ist angekommen. Sie sind durchaus noch ansprechbar. Ganz herzlichen Dank. Alles Gute, Thomas Rauschenbach.
Danke sehr.
Ja, meine Damen und Herren, und wie immer zum Schluss unseres Podcasts haben wir noch einen kleinen Bildungs-Fun-Fact. Und zwar, wissen Sie, wo die größte Schule der Welt ist? Ich wusste es bis vor kurzem auch nicht. Das ist die City Montessori School, eine private Montessori-Schule im indischen Lucknow. Und die ist schon bald 60 Jahre alt. Sie ist über 60 Jahre alt, 1959 gegründet und ist ein Ehepaar gewesen, Jagdish und Bharti Gandhi. Hat sich damals 300 Euro geliehen, damit 5 Kindern in einer Schule aufgenommen, Montessori-Schule. Und 2002 hat die Schule den UNESCO-Preis für Friedenserziehung gewonnen. Ja, was meinen Sie, wie viele Leute da zur Schule gehen? Ich fange mal mit den Lehrkräften an. Es sind 2500 Lehrkräfte und 39.437 Schüler, die in mehr als 1000 Klassenzimmern unterrichtet werden. Und insgesamt gibt es an der Schule, und ich weiß nicht, warum es zwei Zahlen gibt, laut Schule mehr als 51.000 Schülerinnen und Schüler, die dort lernen. Wirklich viele, und das Ganze ist aus dem Jahr 2010, 2011, die Zahl, wer weiß, wie viele es heute sind. Und übrigens, die Schülerinnen und Schüler sind zwischen 3 und 17 Jahre alt. Übrigens zum Thema frühkindliche Bildung auch nochmal. Mit 3 Jahren gehen die Kinder dort schon zur Schule. Das ist, sieht sicherlich auch anders aus, als wenn sie 10 sind, aber man geht dorthin. Es ist ein wichtiger Teil der Gemeinschaft. 50.000 Kinder in einer Schule, die in der Stadt 20 Standorte besitzt in Lucknow. Das ist unser Bildungsfunfact dieser Woche. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, mit dabei zu sein. Wenn es Ihnen Spaß gemacht hat, sagen Sie uns gerne Bescheid. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, sagen Sie uns gerne auch Bescheid. Sie können Kommentare hinterlassen im Blog. Sie können auch uns E-Mails schreiben und vielleicht auch Themen vorschlagen, Gesprächspartner. Wir freuen uns. Patrick Honecker, der nächstes Mal dabei ist, lässt herzlich grüßen. Der freut sich. Ich habe mich gefreut, dass Sie heute dabei waren. Wünsche Ihnen alles Gute. Und bis zum nächsten Mal.